Viva con Aqua kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Das Wasser hatte bestimmt jeder von euch schon einmal in der Hand. Im besten Fall weiß auch jeder, was dahinter steckt. Nämlich eine NGO, die sich auf die Fahne geschrieben hat, dass Wasser ein Menschenrecht ist. Und das Ziel hat, für sauberes Trinkwasser vor allem dort zu sorgen, wo die Ressourcen rar sind. Allerdings gehören dazu heute noch viele, viele weitere Projekte. Wie Viva Alpagua, Viva Villa Kapstadt und bald auch Viva Villa Hamburg, Goldeimer Toilettenpapier, der Go Banyo Duschbus und natürlich die Millantor Gallery von Viva Con Aqua Arts, die einmal im Jahr im St. Pauli Stadion in Hamburg stattfindet. Alles für den guten Zweck. Micha Fritz ist einer der Mitbegründer von Viva Con Aqua und hat überall seine Finger im Spiel. Ihm den einen richtigen Jobtitel zu geben, ist allerdings schwer. Mit Michas Frau Agnes habe ich bereits 2020 in Folge 9 gesprochen. Sie hat vor allem Viva Con Aqua Arts inne und ich hätte wahnsinnig gerne heute mit beiden über ihre Vereinbarkeit gesprochen. Denn wie ich bereits aus dem Gespräch mit ihr weiß und man auch immer mal wieder auf Social Media beobachten kann, ist die Vereinbarkeit ihrer Jobs, ihrer Leidenschaften, ihrer Mission und ihrer Familie ein Prozess. Ein Stückchen Arbeit, viel Kommunikation, Austausch und Diskurs. Heute habe ich allerdings nur, in Anführungsstrichen, Micha vor dem Mikro und höre mir mal seine Seite zu all dem an und erfahre, durch welche Lebensphasen und Gespräche er mit seiner Frau gegangen ist, was er in den letzten Jahren durch viel Reflexion, auch durch seine Frau, dazugelernt hat und natürlich, wie ihre Aufteilung zu den Peaks, aber auch im normalen Alltag aussieht. Viel Spaß mit Micha Fritz von Viva Con Aqua. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Micha, vielen Dank, dass du hier bist.
Sehr gerne.
Es war eine kleine Wundertüte, ob wir heute zu dritt oder zu zweit sprechen. Wovon hängt's ab?
Von Vereinbarkeit von Familie, privaten, natürlich jetzt auch nach dem Millantor Gallery hat Agnes auch nochmal einen Rattenschwanz an Nachbereitung, Feedbackgesprächen, irgendwie alles ausbaldowern, Rechnungen checken, die ganze überhaupt finanzielle, juristische Abrechnung. Dann natürlich Mitarbeiterinnengespräche, so bevor alle dann irgendwie in die gefühlt Reha oder Sommerpause gehen,
ja. Wobei
Reha zum Glück wenige brauchen, das war früher schlimmer, als ich es organisiert habe. Und dann auch, muss man ehrlicherweise sagen, diese anderthalb Monate High-Phase Millantor Gallery, da steht dann auch das Privatleben so auf Anschlag, dass du danach, ich glaube, ich habe echt 12 Stunden unsere Wohnung aufgeräumt, gar nicht mal geputzt, sondern nur aufgeräumt, direkt nach der Gallery 2 Tage lang, während ich Calls hatte und so, weil einfach alles Privatleben auf der, so, da guckst nur, dass die Kinder noch abgeholt werden und irgendwie entweder versorgt werden und da hast du dann viel aufzuarbeiten, merkst du auch an den Kindern, die jetzt zum Beispiel ziehen, ganz viel Mama vermisst haben und so weiter, weil sie halt dann einfach sehr, sehr eingespannt ist und da sind wir ja wahrscheinlich schon auch im Thema, aber so ein Job ist nicht so richtig vereinbar. Also so auf so in dieser Purpose und krass Ebene, wenn du dann die große Verantwortung von so einem Kunstfestival, 17.000 hast, das aber nicht so ressourcenmäßig ausgestattet ist wie andere Festivals vielleicht. Und dann noch beide involviert sind, dann ist es eigentlich too much.
Ja, dann sind wir schon direkt im Thema.
Ja.
Also ihr seid ja größtenteils bekannt für Viva Con Aqua, Wasser etc. an sich, aber ihr werdet auch immer wieder genannt und immer lauter, wenn es so um Thema Vereinbarkeit, Gleichberechtigung und so weiter geht. Mit ihr meine ich in dem Fall dich und deine Frau Agnes. Agnes habe ich schon mal interviewt 2020, Folge Nummer 9, also ganz am Anfang, jetzt sind wir bei 170
Krass.
Oder so.
Krass.
Und deswegen, eben kleine Wundertüte, ob wir zu dritt sprechen oder zu zweit. Fair enough, kann ich verstehen, dass sie da heute keine Kapazitäten für hat. Wenn ihr jetzt so alle Themen unter einen Hut oder einmal sozusagen auflisten wolltet, was ihr macht. Also es ist Viva Con Aqua, es ist Viva Alpagua, es ist Go Banyo, der Duschbus, Goldeimer natürlich, das Toilettenpapier. Hilf mir, was war noch? Villa Viva Cape Town und Villa Viva Hamburg kommt Ende des Jahres, zumindest planmäßig. Wo ist das eigentlich?
Im Schulzweg 4, im Münzviertel, direkt hinter Mautbahnhof. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir ja, also erstens muss man wirklich auch meine Frau und mich da sehr differenziert betrachten, weil meine Frau ist eine sehr souveräne, das studiert habende, sehr Gil-behaftete, wunderbare Person, die die Geschäftsführung der Viva Con Aqua Arts GmbH macht und damit eben Milan Togeli, Festivalleitung, Villa Viva Alpaqua, das Musiklabel und das Musikprojekt Viva Alpaqua managt und alle Kunstaktivitäten.
Ja.
Das ist so der Kosmos, in den Agnes reingerutscht ist, über den alten Geschäftsführer, der sie eigentlich da reingeholt hat. Das war auch nie so richtig der Plan, das zu machen, sondern eigentlich waren wir ja schon ausgewandert nach Los Angeles. Das könnt ihr, wenn ihr die Folge 9, die ist bestimmt viel hörenswerter wie meine, aber euch nochmal vornehmt, dann damals waren wir gerade ausgewandert nach Los Angeles. Und das war eigentlich der Plan und dann kam Corona und dann kam alles anders und long story short. Und bei mir ist es so ein bisschen, dass ich dadurch, dass ich Viva Con Aqua mitgegründet habe, da in allen Projekten Entitäten mitarbeiten darf. Das heißt, ich habe den großen Luxus, in keiner operativ verantwortlich zu sein. Ich habe keine klassischen Job-Titles oder irgendwelche Vorstandsposten mehr und so alles abgegeben über einen längeren Zeitraum, auch um mich frei zu machen und aber auch um Platz zu machen. Weil du kannst ja nicht irgendwie Diversität nach draußen auf LinkedIn Buzzwords-mäßig raushauen und dann im Hintergrund trotzdem noch ein dreiköpfiger, weißer, männlicher Vorstand sein. Da musst du eben rausgehen.
Ja.
Und so, das habe ich dann auch irgendwann mal kapiert und gemacht nach Corona, nachdem sicherlich für uns eine sehr schwierige Phase, da haben wir Ruhe rein, also da haben wir dann solche Prozesse nicht angegangen, aber nach Corona dann. Und dadurch darf ich auf allen Entitäten arbeiten und das ist der gesamte Viva Con Aqua Kosmos, Viva Con Aqua in 8 verschiedenen Ländern, eben das Wasser, das Klopapier, die Kunstgalerie, das Musiklabel und so weiter und kann dort reinbringen, was ich kann und das sind 2 Sachen im Prinzip, ich kann Menschen aktivieren, irgendwie inspirieren und begeistern, so auf dieser Ebene und das Zweite, ich habe den ganzen Tag Ideen, da sind ganz viele Schrottideen dabei, ein paar sind gut und die es noch da draußen gibt, die waren halt vielleicht ein bisschen besser als gut. Und that's it. So, und das kann ich in jeder Entität machen mit den Verantwortlichen dort, mit den Mitarbeitenden, die da Bock drauf haben und offeriere so quasi oder operiere so als freies Radikal in dem Kosmos.
Ja. Das Ganze hat ja so ein bisschen mit Festival-Feeling angefangen und mit Festival-Vibe, sag ich mal, und ist auch nach wie vor, wenn ich so ein bisschen hat es dann immer noch behalten. Stelle ich mir jetzt ohne Kinder ein bisschen einfacher zu leben vor, als wenn dann so 2 kleine Mäuse auf einmal ins Leben treten. Ihr habt 2, so 5 und 2 oder
ja,
sowas?
Ja, ziemlich genau. 5,5 und 2.
Ja. Wie hat sich das alles so verändert, seitdem es Kinder gibt im Leben? Konnten die am Anfang ganz gut mitschwimmen oder ist es dann schon eine andere Nummer?
Naja, am Anfang können Babys ja schwimmen, ne? Und dann verlieren die den Skill und müssen sie ihn hart wieder lernen. Ja, also ich würde es, glaube ich, mal so sagen, also wir haben ja, Viva waren ja am Anfang 11 Gründerinnen irgendwie, aber 4, die jetzt vielleicht, oder 5, die ein bisschen immer noch darin arbeiten, so. Und davon haben 2, Benny und Tobi, relativ früh Kinder bekommen.
Ja.
Mit 25 so. Und die haben dadurch natürlich eine ganz andere Lebenswirklichkeit so bekommen. Und ich war quasi gefühlt von 2008 bis 2013, 14, 15, hatte ich wahrscheinlich 230 Tage, 250 Reisetage.
Ja.
Ich war quasi nie zu Hause gefühlt. Und wenn dann kurz Wäsche reingeschmissen, Wäsche raus, irgendwie klarkommen, einmal sauber essen, einmal duschen und irgendwie versuchen, resozialisieren in einer sehr kurzen Phase und dann wieder auf Festivals. Also ich habe von Mai bis Oktober einfach auf Musikfestivals gelebt. So, das fing wirklich an mit Donnerstag morgens losfahren, Donnerstag aufbauen, Donnerstag bis Sonntag Festival durchrocken, auch wirklich besoffen sein, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja. Und dann montags sein Hirn wieder suchen und zurück nach Hamburg fahren, dann dienstags E-Mails abarbeiten und vorbereiten, mittwochs packen, donnerstags wieder los.
Ja.
Und das war der Sommer und der Winter und der Frühjahr war meistens Projektreisen, also viel unterwegs, um wirklich auch zu sehen, wofür mache ich den Scheiß, weil das ist natürlich so, du gehst bei Viva und auch familiär dann natürlich immer an Grenzen. Und drüber hinaus. Und ich glaube, der einzige, also für mich mittlerweile ist so ein Bild, ich bin Obelix, auch wenn ich wie Asterix aussehe.
Ja.
So, also weißt du, ich bin halt in diesen, ich weiß, wofür ich den Scheiß mache und ich kann, so, ich müsste auch jetzt nie wieder auf eine Projektreise, ich wüsste, ab so viele Länder Projekte sehen dürfen und deswegen habe ich das auch immer einmal im Vorfeld der Festivalsaison im Nachfeld gemacht, weil einfach um mich aufzuladen, so. Und Und Benny und Tobi, muss man einfach sagen, die sind da natürlich viel früher in diese Vaterrolle reingekommen. Und als Vater kannst du nicht 250 Reisetage haben. Also du kannst es schon haben, aber das bedeutet, dass alles deine Frau auffangen muss. Mhm. So. Und dass du natürlich auch deine Kinder nicht siehst. Und wenn du das nicht, oder nur ne, 250, 365 Tage gibst, also siehst du 115 Tage, das willst du ja nicht machen. Ja. Das macht dein Herz nicht mit, wenn du ein Herzensmensch bist.
Das heißt, das war damit eigentlich
erledigt. Und für mich war schon auch ein Glück. Also ich sehe es als Glück, die für mich, nur mein Leben, ne, das ist bitte ganz wichtig, nicht übergriffig gegenüber anderen und so weiter. Es gibt wahrscheinlich auch nie den richtigen Zeitpunkt für Mama werden, Papa werden. Es ist immer dann doch mal eine Überforderung oder vielleicht passt es auch nicht so rein. Und trotzdem war ich sehr, sehr dankbar, dass ich eben 2017 dann erst Papa geworden bin, weil ich halt ganz viele Sachen machen konnte, die ich niemals als Papa hätte machen können. Und jetzt natürlich, ey, ich habe nicht ansatzweise 200 Reisetage, ich habe immer noch sehr viele Reisetage, aber deutlich weniger so, und ich krieg halt auch meine Kinder komplett mit, hab jetzt auch einen anderen Workflow, ich kann maximal um 15:30 stehe ich in der Kita und dann gibt's keine Calls mehr, gibt's keine Workshops mehr, da gibt's keine Termine mehr, bis die Kinder im Bett sind, und danach kann ich mal nochmal telefonieren oder E-Mail schreiben, wenn's notwendig ist, aber sonst ich kann mir halt mein Leben sehr gut bauen mittlerweile. Und das musste ich mir aber auch erarbeiten. Also sowohl erarbeiten auf so vielleicht der freien radikalen Ebene, aber auch erarbeiten, dass man sich selber gönnt und sagt, ja, hey yo, ist mir völlig egal. Ich nehme mein Kind zu jedem Termin mit. Und manche Leute sagen auch, das ist respektlos, wenn dann Kinder rum so. Und ich bin so andersrum, nee, warte mal, andersrum wäre es viel respektloser, wenn ich meinen Kindern wegen irgendeinem Scheißtermin, don't get me wrong, aber ich liebe Viva Con Agua über alles, aber selbst egal, ob es ein 100.000-Euro-Termin ist, am Ende sind es meine Kinder. So, und es gibt da einfach gar nichts Wichtigeres. Und natürlich muss man aufpassen, dass der Termin da nicht komplett torpediert wird, aber ich habe zum Glück auch zwei richtig lustige und geile und süße Kinder. So, das heißt, meistens ist es eine Bereicherung. Und ich glaube auch, dass Kinder einem ja dieses Gefühl geben, es ist nicht alles so wichtig, wie es immer scheint. Und wir haben ganz viel Druck in dieser Businesswelt und so weiter, der auch echt völliger Bullshit-Druck ist, aus meiner Sicht. Weil wenn du offen und ehrlich mal sprichst, wie viele Sachen von den Meetings, die ihr macht, machen wirklich Sinn? Wie viele Jobs machen Sinn? Macht das Produkt am Ende der Firma überhaupt Sinn? Also wenn man mal so erstmal anfängt und dann von hinten die so, und dann fliegen halt ganz viele Sachen schon mal raus und wir machen uns constantly Druck. So, wir kriegen von der Gesellschaft Druck, wir haben, wenn du es auch anguckst, ein Mensch wird so bis 30 ist er in seiner Ausbildungsphase, dann von 30 bis 65 ist er in der Arbeitsphase und danach irgendwie in der linearen auf dem Sterbebett ist übertrieben, ne? Rente und bla 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 und so weiter. Und ich sag das deswegen so rabiat, weil ich war Rettungssanitäter und ich habe sehr viel gesehen, was mit Menschen passiert in Rente, wenn sie quasi abbauen, also nicht mehr in intellektuellen Auseinandersetzungen mit jungen Menschen sind, in Diskussionen, in disruptiven Momenten außerhalb der Komfortzone und so weiter. Und dann passiert eben diese lineare Entwicklung, dann kommt irgendwann Oberschenkelhalsbruch, Immobilität, Tod. Das ist jetzt sehr verkürzt und so weiter. Und trotzdem, und diese 30 bis 65, in der wir beide jetzt gerade sind, Nora, ist natürlich einfach voller Druck. Pressure, Alter, dann noch zwei Kinder handeln, so irgendwie ein Freundeskreis hast du auch noch, ein Liebesleben, bam, bam, bam und ja, so. Und du packst eigentlich da so viel Druck rein, anstatt diesen ganzen Druck irgendwie aufs Gesamtleben und ein ganz anderes Verständnis. Also ich merke das gerade, dass das ein Thema auf jeden Fall bei mir ist, wo ich so denke, ey, da ist viel zu viel Druck drauf, ja, und wir nehmen Dinge viel zu oft, viel zu ernst, die am Ende des Lebensabends in der Reflexion gar keine Millisekunde ist. Also weißt du, guck mal, dadurch, dass mein Vater ist Pathologe und ich bin Rettungssanitäter, meine Mutter ist MTA, meine Schwester ist Notärztin. Das heißt, der Tod war immer irgendwie Teil der Familienkultur, wenn man so sein will. Und dadurch habe ich mich damit auch viel auseinandergesetzt und ich habe halt viele Menschen auf dem Sterbebett begleitet oder getroffen in dieser Phase, wo klar war, okay, ist nicht mehr lang. Und da hat halt kein Mensch davon gesprochen, das Meeting habe ich nicht, das Memo habe ich nicht geschrieben. Ey, da habe ich im Job richtig verkackt. Das erzählt dir keiner, überhaupt nicht. Geht es auch nicht um, ey, den Preis habe ich gewonnen, das habe ich gewonnen, das habe ich gewonnen. Geht es um eine einzige Sache, ich habe zu wenig Zeit mit meiner Familie verbracht. Und wenn du dir dann anguckst, wofür du es eigentlich machst und wenn du dann auch natürlich, ich meine, ich bin auch voll in diesem Social-Media-Algorithmus, toxischen Hurensohn, sorry für meine Sprache, aber ist so. Wenn du es genau nimmst, ist es genau das, was es nämlich macht. Entschuldigung, also dieses Wort sollte man nicht sagen, weil, ne, so, wenn, dann wäre es Sexarbeiterin, Sohn und selbst das, sondern darum geht es nicht, sondern einfach nur, ich will eine Beleidigung gegen den toxischen Algorithmus ausdrücken, weil er ist einfach genau das, was nämlich tagtäglich passiert, und das auch, wenn ich das ganz offen sagen kann, der Moment, wo ich mich am meisten schäme, wenn ich auf einer Social-Media-Plattform unterwegs bin und meine Kinder in der Nähe sind.
Ja, verstehe.
Wo ich denke so, ey, was machst du gerade?
Ja. Aber dennoch, war es denn ein Prozess, dass du das so erkannt hast? Oder war dir sozusagen bei Bekanntgabe der Schwangerschaft klar, okay, das Leben wird sich jetzt einfach ändern und der Fokus hat sich jetzt ein bisschen geschiftet. Ich bin dankbar für die Jahre, die ich hatte, so zu leben, und jetzt ist es, also worauf ich hinaus will, FOMO, kennst du sicherlich den Ausdruck, ich leide unter FOMO, und es gibt schon Momente, vielleicht ist es auch als Mutter anders als Vater, wo ich einfach gerade am Anfang, wo man nochmal gebundener war, vielleicht an die Kinder, als jetzt, wenn sie ein bisschen flügge werden, Dinge einfach nicht so mitmachen konnte. Und da habe ich halt immer wieder vor Augen, wenn Viva Con Aqua zum größten Teil auch so Sachen sind, die mit Festivals oder mit Events zu tun haben, wo man dann vielleicht denkt, oh, scheiße, kann ich jetzt so nicht mitgehen wie früher. Sowohl du als auch deine Frau wahrscheinlich noch, vielleicht noch mehr.
Also für meine Frau kann ich absolut nicht sprechen. Mhm. Ich weiß, dass sie ab und zu nicht FOMO hat. Nur ich weiß schon, natürlich, guck mal, ich meine, wir haben zwei Kinder, die wurden 38 Monate vielleicht zusammengestellt. Mhm. In der Zeit war nichts mit Saufi, Saufi, Party, Party und so. Und die Zeit war schon hart für sie. So, das weiß ich auf jeden Fall. Und das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Bei mir ist es so, ich habe keine FOMO. Weil ich sehr früh damit aufgehört habe, also erstens mache ich die meisten Dinge und die meisten Festivals, Konferenzen, Kongresse, whatever, mache ich immer in dem Kontext von Viva Con Aqua.
Ja.
Ich mache es nicht privat, sondern ich gehe dahin, weil ich der Mission irgendwie dienlich sein will und der Vision. Zweitens, guck mal, ich habe 250 Musikfestivals. Also was soll denn passieren? Die müssten auf der Bühne sich gegenseitig anscheißen und dabei Liebe machen. Und das müsste in einem musikalischen Dings, dass ich es noch nicht, weißt du? So, ja. Also wirklich, also es ist absurd, was ich auf den Musikfestivals erleben durfte und so weiter. Und da muss schon echt wirklich Absurdes passieren, damit ich denke so, wow. Und trotzdem kann ich immer noch eine geile Zeit haben. Ich war dieses Jahr einen Tag auf dem Hurricane und am Ende nur volle Becher gesammelt, und ich war der Klassenvollste auf jeden Fall und hatte einen geilen Abend. Aber ich brauche es nicht mehr. Und ich habe auch aufgehört von diesem Denken, ich denke eher so, ohne arrogant zu sein, aber wenn ich nicht da bin, dann verpassen Männer und andere was, als dass ich was verpasse. Also ich glaube, diese FOMO ist nicht das, was wirklich bei mir triggert.
Okay.
So, von daher, und ich genieße auch echt die Zeit mit meinen Kindern. Ich kann da voll entspannt Quatsch machen mit denen. Und von daher, das habe ich nicht so richtig. Weil du hast wenn ich das nur sagen, du hast gerade wenn du in Hamburg wohnst, in Berlin noch viel schlimmer, deswegen würde ich da niemals hinziehen. Und nur Liebe für Berlin, aber du hast constantly Überangebot.
Ja, absolut.
So egal, ob das in den Medien ist oder auf den Plattformen ist oder eben im kulturellen Leben. Und auch gerade wenn du bei uns, guck mal, wir machen Kunst, wir machen Musik, wir machen Kultur, wir machen Sport, wir machen Social Business, bam, bam, bam. Irgendwas in der Bubble ist immer was the new big shit und bla 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 ist, wo du so. Und dann auch da, glaube ich, das einmal zu relativieren und zu sagen, ey, okay, was war das Krasseste, was ich erleben durfte? Und warum und wie viele Sekunden waren es dann von dem Gesamtevent? Und weißt du, so, also das ist alles mal ein bisschen Relation und da Leichtigkeit, glaube ich, reinbringen. Ja.
Du hast schon gesagt, dass du einen anderen Arbeitsbereich hast sozusagen als Agnes. Dennoch ist es ja nicht so ein ganz gewöhnlicher Job und deswegen habt ihr eben auch nicht diese 9-to-5-Arbeitszeiten. Eben hast du gesagt, dass du 15.30 Uhr an der Kita stehen kannst und deine Kinder abholen kannst. Ist das, sieht das bei Agnes ähnlich aus? Also habt ihr den Nachmittag tatsächlich zusammen als Familie oder ist das individuell?
Nee, Also Kita ist also abholen, bringen ist mein Job. Wir haben eine ganz klassische, ganz straight up Aufteilung. Die Agnes wirklich in Projektmanagement und Care-Arbeit mittlerweile drüber gepackt und so weiter. Und Mental Load und so, dass es so gut wie geht 50-50. Ganz 50-50, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Zu erreichen, aus meiner Perspektive, nur für mich, das kann natürlich bei jemand ganz anders sein, aber das heißt, nee, nachmittags war es so aufgeteilt, dass in der idealen Vorstellung Agnes 3 Tage die Woche im Büro sein kann und nicht 2 Tage, weil ich, also ich muss nicht so, ist egal wo, ich kann auch hier jetzt arbeiten und so, ist völlig egal bei Agnes, sie braucht Fokus und sie braucht auch erstmal 20 Minuten, um so in so ein Thema reinzukommen und dann, weißt du, und wenn mir kickt eh alle 2 Sekunden das ADS irgendwie rein und dann bin ich eh an 17 Tabs die ganze Zeit offen und so arbeite ich auch und denke ich. Und das ist natürlich deswegen was anderes und von daher kann ich auch in der Kita arbeiten. Also ich habe ja 6 Kita-Eingewöhnungen durch die Umzüge gemacht und teilweise habe ich da Meetings gemacht oder gearbeitet und so. Also das ist bei mir einfach was anderes und ich habe auch eine andere Position. Ich werde auch anders das ist natürlich das Asoziale, aber dadurch, dass ich ein weißer Cis-Dude bin, ja, der dann noch den Titel Co-Founder Viva Con Agua hat, kann ich mir auch echt andere Sachen erlauben. Mhm. Also weißt du, so ich kann mit meinen Kindern natürlich in ein Meeting gehen und die Leute sagen, oh, ist ja toll, dass du Zeit mit deinen Kindern verbringst. Fick dich, das ist mein scheiß Job, weil ich bin Vater. So ist meine also diese Narrative auch zu verändern. Und wenn Agnes natürlich ins Meeting gehen würde, Klassiker, wer sich schlecht organisiert, hat es nicht und so weiter. Ne? Also diese Ebenen springen bei uns natürlich, davon können wir uns auch nicht freimachen, nur weil wir sie mal kommunizieren. Und apropos, ich kann sie auch nur kommunizieren, weil Agis mir 7 Jahre reingeprügelt hat.
Ja.
So, oder irgendein Roger Reckless oder Malle Lewe oder eine Anna Lafrenz oder Claudi Gerstorf oder Menschen, die mir einfach Feedback gegeben haben und ich hatte davon null Ahnung. Ich war weder ein Feminist, noch ein Aktivist, noch ein Antirassist, noch ein Antifaschist etc., sondern ich war ein privilegiertes Bildungsbürgertum. So. Und man kann sich das alles draufpacken. Es nervt halt. Es ist anstrengend, weil man sich hinterfragen muss. Man muss seine eigenen Sexismen, Rassismen, Homophobien, gerade wenn man aus dem Fußballumfeld kommt auch, dann ist es halt voll davon, von männlicher, toxischer Leitkultur so. Und das macht natürlich auch keinen Spaß, das zu hinterfragen und auch seine Freunde zu challengen und so weiter. Und man ist dann ja wie so Klassiker, wenn dann die Frau irgendein feministisches Thema anspricht, dann ist man die nervige Alte.
Ja.
So ist man natürlich dann irgendwann auch so, dass man in Freundeskreisen, oh nee, den nehmen wir nicht mit, weil dann haben wir wieder ein Thema oder dann, weißt du?
Ja.
Und trotzdem ist es genau in den Kreisen, musst du reingehen. So, ich glaube, da können die Lernkurven entstehen und deswegen sitze ich auch hier, weil ich darüber spreche, so, und weil ich halt auch nach außen, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen einfach Vater bin und ganz viele natürlich, die auch in hohen Positionen sind, die können gar nicht Vater sein, weil, und das hat auch mit ihnen nichts und bitte nehmt es nicht persönlich, ja, aber die Struktur erlaubt es gar nicht. Du kannst doch nicht DAX-Vorstand sein und dann in der alten Narrative von Arbeit, so, also ich rede nicht von, also der jetzt im DAX-Vorstand ist, dem seine Narrative und die Struktur sind 20, 30, 50, 60, 70, 100 Jahre alt, ja, die sind noch nicht überwunden. Das heißt, du wirst kaum Menschen in DAX-Vorständen finden, die einfach um 15, 30 ihre Kinder safe abholen. Und wenn, dann ist eine absolute Ausnahme. So, und das muss sich natürlich verändern und dafür brauchst du Vorbilder und dafür reicht es auch nicht der trottelige Aktivist von Viva Con Agua, sondern da brauchst du einen DAX-Vorstand.
Mhm.
Da brauchst du schön bei Mercedes, was ein Zeichen, keine Ahnung, ob der Kinder hat, whatever, aber bei 15 Millionen kann der auch nachts arbeiten, anders arbeiten, whatever arbeiten, so, aber momentan wäre es wahrscheinlich nicht möglich.
Ja.
In der Lebenswirklichkeit. Und wir müssen die Lebenswirklichkeiten, die Strukturen, die Arbeitswelten so verändern, dass es möglich ist.
Und dieses Reinprügeln, was du gerade gesagt hast, so mal auf die Paarbeziehungen bezogen, wie sah das aus? Sind das immer wiederkehrende Gespräche unter euch? Habt ihr euch an den runden Tisch gesetzt und gesagt, so, wir müssen mal ein paar Sachen hier aufdröseln? Also in dem ersten Gespräch mit Agi hat sie schon erzählt, dass es so ein bisschen wie ein Projektmanagement-Tool angegangen wurde von euch oder von ihr vorbereitet und von dir zugehört. Und dann habt ihr so die einzelnen Aufgaben verteilt. Ist das dann so der Prozess, den man...
Ich glaube, es gibt zwei Ebenen, die man trennen muss. Die eine ist so eine operative, das ist diese Projektmanagement-Ebene und die andere ist eine intellektuelle, spirituelle, aktivistische, empathische Ebene. Mhm. Und die empathische, die ist, und die aktivistische und intellektuelle und spirituelle, die ist die oft anstrengendere oder für mich anstrengender, weil da müssen Lernerfahrungen, da müssen Verständnis entstehen, das passiert immer wieder, das ist durch, gerade wenn du, ich bin schon ein bisschen da inselbegabt, was mein ADS und Aufmerksamkeitsspanne und so weiter, also Agnes muss mir schon Sachen 11-mal sagen, so ein Running Gag bei uns und das nervt natürlich und das ist anstrengend für sie.
Ja.
Und da darf ich mich auch nicht rausreden drauf und trotzdem ist es leider wirklich mit mir ein bisschen so, dass ich halt Sachen nicht sofort lerne, sondern ich brauche ein bisschen.
Ja.
Ich habe auch im Studium gelernt, im 10. Semester habe ich gemerkt, ich habe keinerlei Sprachbegabung, dumm, dass ich Englisch studiert habe. So, und es gibt ja Benny zum Beispiel, der hat so, der liest was und kann es sofort Pronunciation richtig, ich kann schreiben, dies, das und so weiter. Also Richtung fotografisches Gedächtnis, ich gar nicht. Ich muss es lesen, ich muss es schreiben, ich muss es gehören und selbst dann kann ich es noch nicht richtig aussprechen oder wiedergeben. Ja. Das heißt, ich habe da einfach nicht diese Hochbegabung oder diese Begabung, es muss gar keine Hochbegabung. So, das andere ist, dass wir ganz oft gefühlt diese Beziehung sehr romantisiert betrachten. Das heißt, du verliebst dich, alles ist super, Rosenblätter, da, irgendwann stinken aber dann doch die Furze nach so einem halben, dreiviertel Jahr, man merkt, okay, hat Schattenseiten, bla. Und dann uns aber die Skills fehlen, oder nicht fehlen, sondern wir die Skills nicht nutzen, die wir eigentlich im Business haben und sie auch auf die Beziehung draufpacken. Weil ich behaupte mal, kein Projektmanagement in dieser Welt ist so unterirdisch, wie die meisten Beziehungen geführt werden. Also weißt du, du setzt dich nicht hin und sagst, ey, Honora, wie wollen wir miteinander reden? Welche Meetings brauchen wir eigentlich? Und dann nennen sie nicht Meetings, aber Treffen. Ja, brauchen wir ein Sexdate? Brauchen wir ein Kommunikationsdate? Brauchen wir ein Hobbydate? Brauchen wir ein Familientreff-Date etc.? Brauchen wir Schulung, gewaltfreie Kommunikation vielleicht, brauchen wir mal eine Familientherapiesitzung alle 5 Monate, brauchen wir whatever.
Ja.
So, brauchen wir eine Excel-Tabelle, um unseren Urlaub zu strukturieren, brauchen wir oder einen gemeinsamen Kalender. Ich glaube, einen gemeinsamen Kalender haben die meisten.
Ja.
Aber eine Excel-Tabelle brauchen wir eine Kalkulation, wie machen wir unsere Finanzen? Machen wir 50-50? Was bedeutet das? Wer schmeißt mehr rein? Hat der mehr Rechte dadurch? So, wer arbeitet mehr? Wer arbeitet weniger? Welche Rechte kommen damit einher und so weiter? Also so, da gibt es eine Job-Description, eine saubere für Mann, Frau, Kind etc. Und so, sondern man stolpert da rein, weil man irgendwie so, glaube ich, das Gefühl hat, das muss so sein und es ist so auch so eine Romantisierung. Und wenn man ein Sexdate machen würde, wobei statistisch ist ganz klar ist, Langzeitbeziehungen laufen besser mit Sexdate, so, wo man sich verabredet dazu und das regelmäßig und so weiter, dass es eben nicht einschläft. Das heißt, es ist so eine gefühlte Entromantisierung und so. Und ich glaube, die ist elementar wichtig.
Ja.
Um sich da zu begegnen. Und was Agnes gemacht hat, ist, sie hat vor allem ganz klar gesagt, ey, die Jobs sind in unserem Familienkontext asozial aufgeteilt. Das hat natürlich gar keine Rolle gespielt, bevor wir ein Kind so, weißt du, so, ja. Dann ist halt mal, redest du über den Müll, jo, und wohnst irgendwie zusammen, aber das ist Larifari im Vergleich, wenn du Kinder hast, weil du brauchst ein anderes Management-System, weil sonst fliegt dir ein Kind hinten über und das ist halt nicht verhandelbar, geht halt nicht. Und dann haben wir jede Jobs, die es jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich, wöchentlich, täglich gibt, aufgeschrieben. So richtig Brainstorming, also nicht Brainstorming, aber so mit Flipcharts aus dem Bett noch damals in der Karolinenstraße drangepackt. Und dann, wer kümmert sich darum? Dann aber auch die Jobs mit Zeiten versehen, also wie viele Zeiten sind das? Und Steuer machst du halt 15 Stunden im Jahr. Kita ist jeden Tag eine halbe Stunde hinbringen vielleicht und eine halbe Stunde zurückbringen, je nachdem Wohnort, dies, das, aber mit fertig machen, richten, bist du vielleicht manchmal sogar bei einer Stunde, wenn die keinen Bock haben und so.
Kenn ich.
Genau. Und deswegen, und das analysiert und da kam natürlich in der ersten Aufteilung 700 Stunden bei ihr und bei mir 200.
Ja, krass.
Und dann siehst du halt mal das Ungleichgewicht und hast es aber auch schwarz auf weiß. Und dann haben wir das zum nochmal angepasst im Jahr darauf, weil ich dann die Steuer gemacht, dann hatten wir richtig krasse Steuerschulden, weil ich, das sicherlich nicht mein Talent ist. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht müssten wir die Skills dran packen. Und
clever von dir.
Ja, nee, aber es ist wirklich einfach so. Ich mache zum Beispiel alles, was mit Gesundheit ist, weil mein ganzes Familiensystem ist Arzt. Ich bewege mich in Krankenhäusern komplett, also intuitiv. Ich kann die Arztcodes, ich kenne die Hierarchien in Krankenhäusern und mit Ärzten kann ich und whatever. So, das heißt, für mich fällt das voll leicht, für Agnes fällt es nicht leicht. Ja. Also so, Kita zum Beispiel, hey, ciao, alle, die da hinbringen, geiler Weg, so. Und das ein bisschen Kita-Management, ich meine, ich finde diese Sitzungen manchmal unterirdisch, wo die über Probleme reden, wo ich denke so, ey, Leute, ja, so. Aber sonst ist das zum Beispiel auch für mich ein Easy-Management. Was ich nicht gut kann, ist kochen, kann ich selber nicht, oder einkaufen, weil ich vergesse selber, ich habe dir ja vorher gesagt, ich habe heute nichts gegessen. Ja. Also weißt du so, da musste ich zum Beispiel viel draufpacken, dass meine Kinder noch nicht verhungert sind.
Ja. Ja. Das ist eigentlich total clever. Ich weiß nicht, warum es so wenig machen. Wahrscheinlich eben gerade, weil es auf den ersten Blick so, was du gerade sagtest, so unromantisch klingt. Aber es ist, glaube ich, für eine Beziehung, die man ja, wenn man gerade, wenn man Kinder hat, finde ich, als großes Ziel haben sollte, sie langfristig zu führen.
Ich glaube auch, wenn ich da eine Theorie aufstellen darf, die sofort in meinen Kopf kommt, ist, weil die Rollenbilder, guck mal, die Rollenbilder, die wir haben, und die haben wir wirklich, die ist halt, Mama war zu Hause und Papa hat gearbeitet. Mhm. Das ist ganz tief in uns noch drin, bei den meisten. Klar, gibt es immer Ausnahmen, wo dann und so weiter. Aber wenn du dir anguckst, mein Papa ist 42 geboren, ja, der ist im Krieg geboren, meine Mutter ist 48 geboren, Nachkriegstraumata etc. Die durfte nicht mal ans Gymnasium. Mhm. Also das war noch ihre Lebenswirklichkeit, weißt du? So,
ja.
Die kommt noch von einer Lebenswirklichkeit, wo die Frau nicht sich die Ausbildung raussuchen durfte, wo sie kaum wählen durfte, etc. pp. Also aus einem ganz so, dieses Hausfräuliche war für sie vollkommen in Ordnung und für die drei Kinder sich kümmern sozusagen und mein Vater war halt klar, dass er arbeiten geht und dass er studiert und so weiter. Und diese Narrative sind so tief verankert in unserer Gesellschaft, dass die immer noch natürlich bei uns und wir die jetzt überwinden müssen. So, und da brauchst du natürlich neue Rollenbilder und auch neue Management-Skills, weil du so ein Familienkonstrukt, wie wir es heute haben, gar nicht mehr so organisieren kannst mit den alten Dingen. Also dafür ist einfach Smartphone, Internet, Komplexitäten, Kita-Wege etc. Hat sich alles maximal verändert.
Ja.
Und es ist halt nicht mehr so wie früher auf dem Land oder in der Kleinstadt oder whatever. So in Berlin hast du halt andere Komplexitäten.
Ja. Jetzt habt ihr diese Aufteilung quasi für euren Privatleben gemacht. Wenn du jetzt mal schätzen müsstest im Berufsleben, kommt ihr beide gleichermaßen viel zum Arbeiten, wenn man das jetzt so in Arbeitsstunden aufteilen würde?
Bei uns monitoren alle, glaube ich, die Arbeit außer ich. Und die packen es auch auf Projekte und so, um Effizienz und KPIs zu gucken. Ich habe da gar keinen Bock drauf, weil ich denke, in der Zeit kann ich schon wieder was wegballern. Das ist wahrscheinlich auch asozial von mir, sich dagegen zu weigern. Aber manchmal braucht es auch Regelbrecherinnen und so weiter. Deswegen weiß ich nicht so viel. Im Zweifel arbeite ich eher zu viel als zu wenig. Das ist schon mal relativ klar. Meine Arbeit ist halt on the fly oft so. Das heißt, wenn ich jetzt hier aus dem Podcast rausgehe, gehe ich wahrscheinlich noch, ich muss kacken. Das heißt, ich muss erstmal kacken. 3,6 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer Sanitärversorgung. Die können nicht einfach nach dem Podcast so kacken wie ich. Deswegen spreche ich auch darüber, um es zu enttabuisieren. Also lasst ein Like bei Goldeimer da, wenn ihr nicht euer ganzes Geld spenden wollt, was ihr eigentlich solltet. Klammer zu, was wollte ich sagen? Werde dann natürlich da irgendwie meine WhatsApp beantworten, meine Direct Messages, so was reingekommen ist in der Zeit, und wird dann zur Kita laufen und da wahrscheinlich noch 2-3 Calls machen auf dem Weg und dann erstmal Handy in die Hosentasche packen. Aber das ist, deswegen kann ich diese Frage nicht so beantworten, weil Agnes sehr strukturiert arbeitet. Das hat sich auch ein bisschen verändert, weil sie natürlich jetzt in der Rolle, in der sie jetzt ist, sie ist jetzt so richtig aus meiner Sicht angekommen in dieser Geschäftsführungs-Festival-Verantwortungsrolle, weil letztes Jahr war ja ein Kaltstart nach Corona und da war einfach alles anstrengend.
Ja.
Und jetzt konnte sie auch mal ein Jahr diese Strukturarbeit, diese Organisationsentwicklung, die Kultur und so, agiles Arbeiten reinziehen und so weiter. Und da merkt man jetzt, wie gut das Team aufgestellt war. Und das war halt im Jahr davor noch nicht ansatzweise so möglich. Also jetzt merkt man, ihre Agnes ist halt unfassbar strategisch und clever und smart. Also ich hätte niemals so eine Aufteilung für unsere Beziehung. Ja, aber wahrscheinlich würde irgendwann, wahrscheinlich würde ich nicht mal daran zerbrechen oder so. Ich bin einfach so, aber sie würde daran zerbrechen. So. Und das heißt auch so ein Selbstschutz, strategischer Selbstschutz. Ey, warte mal.
Ja.
Ich muss den Trottel, und das ist auch nicht fair wiederum, weil da liegt die Arbeit bei ihr, aber ich muss den quasi so ein bisschen führen, weil im anderen Fall läuft das Ding irgendwann gegen die Wand.
Mhm. Und wenn sie jetzt gerade so im Rahmen der Millantor Gallery sehr eingespannt oder eingespannter war als sonst im Jahr, habt ihr dann noch ein anderes Netzwerk, Support-Netzwerk irgendwie? Weil ihr seid ja beide nicht aus Hamburg, das heißt vermutlich keine Familie jetzt hier in der Nähe.
Ja, wir hatten letztes Jahr eine echt katastrophale Gallery, also so, weil der Kleine noch gestillt wurde, und dann, weiß ich noch, dann bin ich immer so um, ja, was weiß ich, 8 nach Hause mit den Kindern, und dann waren die natürlich drüber auch von der Galerie, weil das ist viel Input, und dann habe ich die beiden versucht ins Bett zu bringen und den Kleinen noch hier im Tragetuch und so. Und dann haben wir dieses Jahr gesagt, ey, dieses Jahr machen wir komplett Support System, komplett alles durchdacht. Haben unser allererstes Au-pair, wir haben jetzt keins mehr, weil wir auch die Zeit nutzen wollen mit den Kindern, weil sonst hast du irgendwann gar kein so. Aber damals hatten wir ein Au-pair, und das war auch super, ein Geschenk, Pauli. Und die gefragt, ob sie nochmal für eine Woche kommt, quasi gebucht. Und die Oma für 2 Wochen sogar.
Ja.
Ja, eigentlich alles eingetötet. Dann hatte die Oma Migräne und das Au-pair war krank und ist nicht gekommen.
So ist das, ne?
Und dann ist das ganze Kartenhaus zusammen.
Ja.
Also, und es war wirklich, also es war schon dieses Jahr auch wieder krass, weil, also so. Und das muss ich natürlich auch mit dem Augenzwinkern sagen, aber natürlich war das für mich fast nicht handelbar, so, und warum Augenzwinkern, weil natürlich Agnes es voll oft hatte, dass sie dann nachts, ne, und so, aber klar, der Kleine wacht noch 4-mal nachts auf und will dann eine Milch und will dann irgendwie Papa und so, und wenn du dann natürlich 2 Kinder hast, 2 Kinder ins Bett bringen, die unterschiedlich alt sind, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, nervt hart, Zähne putzen vorher, alles, ah Mann, der eine scheißt sich ein, ach, das ist halt.
Wir kennen das.
Ja.
oh Gott, ich muss gerade unsere letzte nachdenken.
Ja.
Aber also wenn man dann sozusagen die Möglichkeit hat, sich das alles so noch dazu zu bauen, ist das ja schön und gut. Ich weiß aber, dass du zum Beispiel die ersten 6 Jahre von Viva con Agua ja ehrenamtlich gearbeitet hast, ne? Also du hast offensichtlich ein
reiches Elternhaus.
Backup, ja. So. Ja. Solche Sachen wandeln sich ja auch ein bisschen, wenn man Kinder ins Leben ruft, hätte ich fast gesagt. Weil natürlich so ein Verantwortungsgefühl wahrscheinlich sich auch ein bisschen ändert, und das Sicherheitsgefühl, oder? Ist das bei euch anders gewesen?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass ich studiert habe. Ich habe 26 Semester studiert, um dann scheinfrei abzubrechen, um quasi eigentlich nur Viva con Agua weiterzumachen. Ja. Also ab dem 10. Semester dann echt nur noch gefühlt Fokus auf Viva con Agua, und Studium hat aber mein Leben finanziert, weil meine Eltern mich finanziert haben. Mein Vater ist Pathologe, Chefarzt gewesen, das kann man sich dann angucken, dass, wie viel Geld es inzwischen, was weiß ich, 8.000 und 15.000 Euro, je nachdem, was man halt, in welcher Dings man ist, und das ist halt maximal privilegiert.
Mhm.
Also halt in der deutschen Privilegierten so, und nicht alle Menschen sind in Deutschland privilegiert, aber trotzdem in der weltweiten Dings bist du halt der obere Top-Prozent. Und auch das muss man sich erstmal in Relation ganz sauber angucken, weil das bedeutet halt, ehrenamtliches Engagement kann sich auch nicht jeder leisten. Und auch gründen kann sich nicht jeder leisten, ja. Also etwas Soziales zu gründen, wo du dann erstmal 6 Jahre ehrenamtlich, ciao. Und Benny hat es ja auch, Existenzgründer, Arbeitslosengeld und was weiß ich, und so musste sich das auch leisten können, mal von Papa und Mama Geld leihen, dies, das und so. Und deswegen auch diese mehr von jeder kann das und so ist Bullshit. Und Benny war Profifußballer, ja, das heißt, Profifußballer bedeutet, egal was du sagst, es wird morgen in der Presse stehen.
Ja.
So, und Bela B. hat uns sofort supportet, fettes Brot und so weiter, wegen St. Pauli, Elton und alles Männer. Und wir hatten auch nur ein reines Männersystem. Und wir wussten auch damals nicht, was Diversität von den Perspektiven, Vielfalt und Geschenk sein kann und so weiter, sondern kamen aus dem Fußballkosmos, ein sehr männlich dominierter Kosmos, auch im St. Pauli-Kosmos, wo du 25% Frauen hast, Schalke 04 nur mal als Beispiel, 4%. Also so mal, ne, um so eine. Und trotzdem war es ein sehr Männer männerdominierter Haufen. Zurück zu so, das heißt, du musst es dir auch leisten können.
Ja.
So ehrenamtliches Engagement. Das kommt natürlich im globalen Kontext. Wir haben Viva Con Agua ja auch im Ausland gegründet, in Uganda zum Beispiel, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Wenn du in Corona-Zeiten hier harte Zeit hattest, dann hattest du dort einen Komplett-Lockdown und alle Day-to-Day-Jobs waren einfach, das heißt, du hattest kein Geld. Du hattest wirklich kein Geld und ich wurde noch nie in meinem Leben von so vielen Freunden gefragt, ob ich denen Geld schicken kann, die mich niemals um Geld fragen würden, so, weil sie einfach gar kein, so. Und da kannst du natürlich nicht ansatzweise erwarten, dass irgendjemand ehrenamtlich wie bei Con Agua Uganda aufbaut oder so, weil das Backup gar nicht dafür da ist. Klar gibt es auch da, in Uganda gibt es auch privilegierte Rich Kids, whatever, und eine Mittelschicht und so weiter. Es ist auch da nicht alles schwarz-weiß. Und trotzdem ist dieses ehrenamtliche Engagement, muss man sich erstmal leisten können. Und deine Frage war eigentlich ein bisschen anders, Leitli.
Ja, also dieses Ehrenamtliche sich leisten können, ist wahrscheinlich vor Kindern nochmal was anderes, als wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt schon mal Geld verdienen.
Genau, das ist natürlich bei mir wirklich auch nochmal dadurch, dass ich wirklich aus einem sehr guten Elternhaus komme, so Arztfamilie schon gesagt und so weiter, hatte ich immer so ein grundsolides Urvertrauen, was da angeht.
Ja.
Und ich bin festangestellt, verdiene 5.000 Euro brutto, alles gut. Und wenn ich Vorträge gebe, kriege ich nochmal Geld und kann Kampagnen machen, alles. Also deswegen ist alles wirklich ein Luxus. Bei meiner Frau, die kommt aus einem anderen psychologischen Setting, eher Arbeiterfamilie etc., da ist was anderes. Da war nicht jeder Student in der Familie und so weiter. Da ist nicht ganz so diese Backbone da. Und wenn man sich auch ihre Rente anguckt, ich glaube, mussten wir mal gucken, ich kriege 900 Euro, sie kriegt 300 Euro. Mhm. Ja, also es ist auch da wieder eine absolute Diskrepanz, weil natürlich die Schwangerschaftsjahre nicht so sauber zählen etc. Und solche Ebenen reinkommen. Und da ist schon bei ihr ein anderes Sicherheitsbedürfnis, wie bei mir da ist. Vielleicht kann das auch nochmal genetisch, aber ich mache mir keine Sorgen um denen wird es gut gehen. Und ich habe auch, weißt du, wir haben ja auch, ich werde nie vergessen, und das ist jetzt auch kein Poverty-Porn oder so, sondern es ist einfach wirklich nur eine Lebenserfahrung mit meiner Tochter, wo sie war in Südafrika in der Kita oder auf dem Weg zur Kita wurde sie von einem Kind, das so groß wie sie war, weiß nicht, ob es so alt war, ich glaube, es war ein bisschen älter, nach Geld gefragt. Und das wird sie ihr Leben lang nicht vergessen, so, und dann hat sie ihr wir kein Geld dabei hatten, haben wir halt das hier Kita, wie sagt man, Brot.
Die Schmause.
Geteilt quasi. Und das wird sie natürlich nie vergessen, weil das ist eine ganz andere Relation. Das heißt, auch da sehe ich natürlich, ey, was das Schlimmste, was mir passieren kann, ist halt kein krasser Absturz.
Ja.
Ist so, okay, ich werde nicht super rich und klar, ich hänge auch mit Leuten rum, die alle krass Kohle verdienen. Also nicht alle, aber natürlich gibt es genügend Leute in meinem Adressbuch, denen Geld egal ist, die viel Geld verdienen, die viele Möglichkeiten haben, die egal wohin fliegen können etc. pp. Und das macht natürlich auch immer, weil der Mensch vergleicht ja die ganze Zeit. So, und das aufzuhören ist eigentlich das größte Geschenk, sich nicht zu vergleichen und zu sagen, ey, yo, der kann jetzt dorthin, der kann das machen, der hat die Möglichkeiten, weil dann hört auch die FOMO auf. So, und das wirkt jetzt vielleicht so klugscheißermäßig und trotzdem passiert es mir ja auch. Das passiert auch im toxischen Algorithmus, dass du guckst, wer hat welche Follower, dies, das und so weiter. Und das passiert selbst bei deinen Kindern, wo du guckst, ist mein Kind süßer als das andere oder ist es nerviger als das andere oder ist es whatever und so. Das ist so ein bisschen im Mensch drin, glaube ich. Und trotzdem das immer wieder zu versuchen, zu loszulassen und nicht in diese Falle des Vergleichens reinzufallen.
Wie lebt ihr zu Hause so moralische Dinge wie Umgang mit Ressourcen, Konsum und diese Dinge? Also ich kann mir vorstellen, dass ihr natürlich, oder du vielleicht noch mehr, weil du da jetzt mehr im Fokus bist, was in dem Moment vielleicht negativ ist, man sich sozusagen mit dem Hintergrund oder mit dem, wofür ihr euch einsetzt, auch irgendwie gut verhalten muss, in Anführungsstrichen.
Ach, fick dieses ganze System. Also wirklich, sage ich ganz rabiat, ich glaube, was passiert ist, ich habe heute Morgen erst darüber gesprochen, eine der größten Lügen dieser Welt ist von der Medien-Marketing-Bubble dieser Welt, die größte Power hat, weil sie kann die Narrative verändern. Sie kann die Narrative geben und die Narrative sind natürlich am Ende Amerika-Flagge und alles ist geil und dazwischen wurden aber 5 Milliarden in Waffenindustrie quasi durch 2 Stunden männliche, toxische Männlichkeit geballert und Sylvester Stallone, weißt du? So, ja. Also nur mal um die Ebene. Das, was ich aber eigentlich erzählen will, ist die Kampagne von BP, die nämlich den Footprint, den CO2-Footprint gepackt hat auf dich. Und du hast ja die Verantwortung. Was von Wasser trinkst du? Ah, hier das Viber Con Aqua Wasser. Und das Gerolsteiner, was bei OMR steht, weil OMR gesponsert wird von Gerolsteiner und das ist auch gut so, ist nicht ganz so geil. Warum? Weil es nicht sozial ist. Bla bla bla. Alles. Also, ich springe sehr. Aber was ich wirklich sagen will, ist, es ist nicht die Verantwortung der Konsumierenden. Sie haben eine 0,0000005% Verantwortung und Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ja, wenn du dorthin gehst und das kaufst, ja. Aber geh ins Cerealienregal, ist immer mein Lieblingsbeispiel, dort hast du 700 verschiedene Angebote.
Ja.
Von Smacks, Kellogg's, wir kennen es alles. Und so weiter. Und wenn du genau hinguckst, dann sind die Ingredients immer die gleichen. Mal hast du Zucker drin, mal nicht. Das ist vielleicht noch. Und dann mal Gluten und Laktose und die paar Labels und vegan und wie was. Und aber letztendlich gehört es 3 Firmen, federführend.
Ja.
So, und die Verpackungen sind unterschiedlich. Die Firmen sind in der Verantwortung. Die Plattformen sind in der Verantwortung, so sozial, ökologisch, kulturell nachhaltig wie möglich zu sein. Und das ist nämlich deswegen habe ich da so einen Hass drauf, wirklich. Und ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der so viel Hass hat, aber weil das ist so gefährlich, was BP gemacht hat, nämlich mit diesem Footprint, haben sie die Verantwortung von den Produzierenden auf die Konsumierenden gepackt. Mhm. Und das würde bedeuten, dass ich so eine krasse Verantwortung habe. Und ich will diese Verantwortung wegschieben auf der konsumierenden Ebene. Ich packe sie mir aber drauf bei der produzierenden Ebene. Als Mitgründer von Viva Con Aqua habe ich die Verantwortung, dass unser Wasser so ökologisch wie möglich ist. Dass ich überall, wo ich spreche, sage, trinkt Leitungswasser. Trinkt nicht unser Wasser. Weil das ist Real Talk und das ist ehrlich, zu sagen, ey, unser Produkt, ey, du brauchst kein abgefülltes Flaschenwasser, du lebst in Deutschland, willst du mich... So, du brauchst es nicht. Ökologisch, sozial, ökonomisch ist es Schwachsinn. Sozial ist ein Menschenrecht, sollte gar keinen Preis haben. Ja, ökologisch ist es ein Desaster, weil es muss von A nach B transportiert werden, von B nach C, dann von C nach D. So, Etikett muss produziert werden, dies, das, ja. Alles. Und ökonomisch ist der 1000-fache Preis zu Leitungswasser. Also trink weder ein Gerolsteiner noch ein Viva Con Aqua noch was, sondern trink einfach ein Leitungswasser. Ja. So, und die Verantwortung habe ich als produzierendes System. Als konsumierendes kann ich natürlich auch, wie gesagt, eine ganz kleine, und ich will die Leute nicht von ihrer Verantwortung wegmachen. Und es ist wichtig, den Müll zu trennen und so weiter. Aber warum gibt es überhaupt so Müll? Warum produzieren wir so viel Plastik? Warum muss das alles in den Lieferketten genauso sein? Warum ist unsere Landwirtschaft so ausgeprägt? Warum gibt es diesen krassen Fleischkonsum? Warum gibt es die Narrative, die genau dazu hinführen, etc.? Und das sind die Fragen, an die wir ran müssen. Weil was andernfalls passiert ist, dass der Diskurs genauso wie in der letzten Generation, what the fuck, worüber reden wir, dass die sich da hinkleben? Mann, das sind 19-, 20-Jährige. Ich habe erstmal nur Liebe dafür, dass sie das machen. Ja, so, das ist meine persönliche Meinung. Nicht von Viva Con Aqua. Weil, warum ich das sag, ist, und das sage ich nur als Schutz für Viva Con Aqua, dass sie nicht irgendwie jetzt alle sagen, ja, what the fuck. Ja, so, und ich bin auch nicht der für das gesamte Viva Con Aqua Kosmos sprechen kann. Aber ich persönlich habe erstmal nur Liebe. Was passiert ist aber, dass der Diskurs der völlig falsche ist. Wir sprechen nicht über, welche Veränderungen müssen wir jetzt wie radikal machen, wo müssen wir reingehen, was sind falsche Diskurse etc. pp. Sondern wir sprechen darüber, ob es cool ist, dass sie uns in Urlaub verhindern. Na klar ist cool. Weil wer sind wir, dass wir so ein Recht haben, überall in Urlaub zu fliegen und all die Menschen vom globalen Süden nicht?
Ja.
Die können schon mal nicht mit ihrem scheiß Reisepass so fliegen. Wir können mit dem deutschen Reisepass in 192 Länder reisen. Ja, find mal einen Mensch aus Uganda, Äthiopien, Kenia, Indonesien und so weiter. Die können nicht alle so reisen wie wir, ja, so, das heißt, das muss man sich alles, und wer sind wir, dass für uns das vollkommen legitim ist und vollkommen in Ordnung ist und für andere Menschen nicht, also wo, weißt du, so, wir haben einfach, glaube ich, auch über die Jahre so eine gewisse Ignoranz und Bubble-Denken und Tunnel-Denken und so weiter so strukturiert, dass das gar nicht mehr in unserem Denken ist, dass es so am Start ist und wenn, dann triggert es uns so hart. Aber eigentlich machen wir genau das, was Frontex macht. Wir machen eine Grenze da rein und wir versuchen, die nicht zu zeigen. Weil das sonst uns in unseren Leben anhält und wir nachdenken müssen. Und das ist ja genau das, was der SUV-Fahrer machen muss. Ey, und sorry, ein SUV in Hamburg, willst du mich verarschen? Macht keinen Sinn, du brauchst kein SUV. Erzähl mir einen Grund, alles wird kleiner, nur der SUV wird größer. Warum? Damit die Car-Industrie mehr Geld verdient. That's the only reason. Mhm. Und du brauchst nicht mal Autos, weil 96% der Zeit steht sie still. 50% der Städte wären total lebenswert, wenn sie nicht nur für Autos designt wäre, etc. Das heißt, das muss man sich einfach so, und da haben wir einfach den, aus meiner Sicht, völlig falschen Diskurs. So, und deswegen kretsche ich da so rein, weil ich will das nicht akzeptieren, dass da die Verantwortung auf die Konsumierenden und auf die Wählerinnen und so weiter. Nein, Mann, die Politikerinnen sollen die sauberen Entscheidungen treffen zum Besten aller Wesen und nicht zum Besten von ihrer Parteipolitik oder irgendein Bullshit oder Lobbyarbeit. Ich meine, sorry, das checkt doch auch jeder. Deswegen ist doch so eine Politikverdrossenheit. Mhm. Deswegen kreierst du sowas wie die AfD, die noch nicht einen Vorschlag in 20 Jahren gebracht hat, der irgendwie inhaltlich relevant wäre. Sondern das Einzige, was sie machen, ist ein Stroph, so und im Hintergrund leider richtig nervige, gute Arbeit. Denn sie torpedieren natürlich ganz viele Kultureinrichtungen, ganz viele soziale Einrichtungen, sie cutten Fonds etc. pp. Also das heißt, all das, was sie vorne rum nicht sauber arbeiten, arbeiten sie leider hinten rum sauber. Ja. Und genauso die ganze, auch die Nazis zum einen bewaffnen sich auf der einen Seite und zum anderen, was natürlich auch passiert, sie schnappen sich die Ressourcen. Mhm. So, wenn du sie anguckst, genau, die Linke federführend lehnt ja eher Kapital ab. Das heißt, sie häuft natürlich auch kein Kapital an. Die Rechte kauft sich dumm und dämlich das Land und auch da passiert ein Shift, der natürlich sehr im Verborgenen passiert, aber der absolut gefährlich eigentlich für dieses Land ist.
Vor all diesen Themen, habt ihr mal darüber nachgedacht, keine Kinder in die Welt zu setzen?
Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so sagen kann, ohne dass es vielleicht doch dann zu privat wäre, aber vielleicht haben wir gar nicht so viel davor richtig nachgedacht, sondern wir hatten einfach sehr viel Glück auch, muss man sagen, mit dem Kinderkriegen. Das ist ja auch eine der wahrscheinlich härtesten Sachen, mit denen sich Eltern dann auch auseinandersetzen und auch natürlich Nicht-Eltern, dass es dann doch auch immer Paare gibt, denen dieser Kinderwunsch nicht erfüllt wird und wo man dann auch echt aufpassen muss, mit wem man wie darüber spricht und so weiter, weil da eine gewisse Empathie, und ich habe da jeden Fehler auch gemacht und so, aber dieses Übergriffige, wollt ihr keine Kinder?
Ja,
und dann schon 4 Fehlgeburten gehabt oder whatever, ja, so, wow, da geht's mir so. Und das ist natürlich, ey, ich meine, die Dinger sind natürlich ein krasses Geschenk. Sie sind aber auch ein krasses Pain, das muss auch erzählt werden. Weil es darf natürlich auch nicht in diese Positivity-Toxic-Ebene reinkommen, dass alles geil ist, nur weil man Kinder hat. Nein, Mann, dein ganzes Leben wird auf 17 Mal umgekrempelt. Und genau wie du sagst, du hast FOMO bekommen, du hattest das Gefühl, nicht so viel dann machen zu können, etc. Und so verändert sich das komplett, das verändert den weiblichen Körper komplett. Die Hormone, Libido, alles kann sich daran verändern. Und auch Perspektiven und so. Und Dinge, die mir früher wichtig waren, sind mir halt völlig scheißegal.
Ja, also ich finde auch, das hast du, glaube ich, auch ganz gut rausgebracht. Also es ist jetzt nicht so, dass man dass das Leben vorbei ist, wenn man Kinder kriegt. Ganz im Gegenteil, man kann es schon irgendwie einfügen. Aber es sind natürlich auch ganz viele Herausforderungen einfach oder Probleme, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und so einen ganz normalen Arbeitsalltag weiterzuführen oder Events wie die Millantor Gallery umzusetzen, ist natürlich machbar, aber es ist einfach auch ein Pain in the ass.
Ja, oder Kater zum Beispiel, schlimmste. Ja. Also ein Kater mit Kindern ist super nervig, weil du einfach vor dir hin vegetieren willst und dich eigentlich schämst und deine Kinder aber Aufmerksamkeit und Liebe und Fokus wollen.
Ja, deswegen habe ich halt so gedacht, weil du so ein Typ bist, der kann man ja spüren, auch durchs Mikrofon, mit All-In-Herz in diese Viva Con Aqua-Geschichte reingeschlittert ist. Ich glaube, es war ja gar nicht so geplant und du hast wahrscheinlich auch, wie alt warst du, 22, habe ich glaube ich, da hast du wahrscheinlich auch keinen Überblick gehabt, was das alles noch wird, dass man dann vielleicht doch auch dachte, in dem Moment, wo man dann Vater ist und Sachen sich ändern und man nicht mehr so teilhabt hat an gewissen Sachen, dass man dann doch irgendwie auch so dieses Gefühl hat von, oh, scheiße, verändert sich ja für mich auch eine ganze Menge, nicht nur für meine Frau.
Ja, sicherlich, und trotzdem, ich glaube, da kommt natürlich auch wieder eine andere Phase. Ne? Jetzt ist sicherlich, der Kleine ist jetzt bald irgendwann, bin mal gespannt, wie er es machen wird mit Windelfrei und so, ist er natürlich noch nicht. Wir arbeiten auch mit Goldammer an ökologischen Windeln und so, weil das ein Gamechanger wäre.
Ihr habt es durchgezogen, ne?
Was denn?
Mit den Ökologen, also mit den Windeln waschen.
Achso, nee, nee.
Ach, ich dachte, ich hab's auch mal gelesen.
Alter. Nee, wir haben es probiert.
Bei dem Au-pair-Aufruf stand
nee,
das auch so.
Nee, wir haben es probiert, auch ein bisschen länger, aber ey, es war mit unserem Leben null vereinbar. Und das sage
so
ich
eine
jetzt,
Herausforderung.
Das sage ich jetzt und trotzdem kenne ich auch Leute, die das hingekriegt haben, wir haben es nicht hingekriegt. Bestimmt gibt es Leute, die es hinkriegen. Aber auch da glaube ich, die Struktur muss hergeben, dass es einfach die ökologisch freundlichsten Windeln gibt. Und es ist halt absurd, wenn du dir anguckst, dass ein Kind einen Container voll scheißt mit Windeln. Ist halt so krass bei 8 Milliarden Menschen
ja. Und
so, die alle mal Windeln getragen. Also nicht alle, aber viele dann doch. Naja, und wo waren wir? Sorry, ich bin dann gesprungen. Achso,
ja.
Frei.
Ja.
Ich glaube, dass natürlich nach dem, wenn die dann mal wirklich in der Kita sind, windelfrei und nachts durchschlafen, dass dann schon viel Freiheit wieder
ja.
kommt.
Das ist immer eine Phase. Was hat es mit euch als Paar gemacht? Aus deiner Sicht, du sprichst ja für dich hier. Das Elternwerden?
Naja, es hat auf jeden Fall eine Ebene und eine Verbindungsebene kreiert, die, egal was passiert, selbst wenn wir uns mal streiten oder selbst wenn da irgendwas anders kommen sollte, dann werden wir für immer Eltern sein und für immer uns dafür lieben, dass wir uns gegenseitig diese Kinder geschenkt haben. Von daher, das ist auf jeden Fall das größte, festeste Band, was ich jemals mit einer Person hatte, so, was ich da mit meiner Frau teilen darf und so. Klar, Papa und Mama ist schon auch stark und Kinder sind halt auch stark, aber das würde ich auch nicht vergleichen, aber dieses Band ist auf jeden Fall sehr besonders, finde ich.
Ich habe gelesen, dass ihr mal einen Ratgeber schreiben wollt. Oder ist das off
ja,
the table?
Naja, nein, aber rein theoretisch finde ich halt dieses, also Ratgeber ist jetzt so voll so, aber ja, wahrscheinlich wäre es sogar so, würde dann die Marketingperson von dem Verlag das Ratgeber nennen wollen. Ich glaube schon, dass diese Ebene, die Business Skills in das Privatleben reinzuziehen und es zu entromantisieren und da wirklich, weil guck mal, ganz ehrlich, du schlitterst da rein, ich bin ja in Viva Con Aqua reingeschlittert, komplett, und zwar nicht geplant, nichts davon war geplant, das kann auch niemand behaupten, das Wasser war 2005 nicht geplant, wir wollten einfach was machen. Und genauso bin ich ins Papa reingeplant und so. Und ich habe ehrlicherweise kein einziges Buch gelesen zum Papa werden.
Ja.
Meine Frau hat bestimmt 17 gelesen. Und wahrscheinlich geht es ganz vielen Paaren da draußen, die das hören, vielleicht ähnlich, wo dann so eine ähnliche Buchverteilung. Und sicher gibt es aber auch Männer, die ganz viel gelesen haben, sicherlich. Aber was ich sagen will, eigentlich wäre es geil, einen Film zu haben, einen Podcast zu haben, ein Buch zu haben, den man checklistmäßig abarbeiten kann.
Mhm.
Wo einfach drinsteht, ey, yo, wenn deine Frau schwanger ist, dann aus männlicher Perspektive, dann denk dreimal nach, ob du nicht die Fresse hältst oder einen dummen Spruch bringst. Weil natürlich in der Hormonphase einfach der Körper ganz anders reagiert und die Belastung bei einer Frau ganz anders ist. So. Und da, glaube ich, ist auch wirklich ein und liebevoll gemeinter Rat, einfach mal die Fresse halten. Weil so nicht auf alles komplett eingehen und also natürlich eingehen auf die Bedürfnisse der Frau, aber nicht in jeden Fight reingehen und so. Das ist voll oft voll Bullshit.
Mhm.
Macht gar keinen Sinn und so, sondern einfach stabiles Support-System sein. So eher so eine dienende Service-Provider, weil als Mann kannst du nicht das Kind kriegen. Das ist nicht verhandelbar.
Ja.
Diese Ebene ist nicht verhandelbar. Und solange das so ist, einfach supporten und Fresse halten. Und so, und das ist jetzt der wirklich dümmste Rat, den ich so, und wahrscheinlich sollte ich deswegen auch keinen Ratgeber schreiben, weil ich damit begonnen habe, aber ich glaube schon, dass es da Ebenen gibt, wirklich so eine Care-Arbeit mal sauber zu offerieren den Leuten, dass die Männer und Jungs und angehenden Papas und so weiter verstehen, was bedeutet das. Und das Problem ist ja, ist dieser Klassiker bei Meetings, so alle sitzen da, Frau sagt was, wird nicht gehört, Mann wiederholt's und es wird gehört und abgefeiert. Und so ist es vielleicht dann auch, dass halt das was anderes ist, wenn ich sowas sag, als wenn es eine Frau sagt.
Mhm.
Weil dann die Frau wäre halt die nervige Feministin, was ich vorher so mit nervige Alte, glaube ich, und
ja.
Alte dann natürlich auch, don't get me wrong on that point, aber das ist ja genau auch Real Talk, so wird's ja dann genannt. So, dann ist sie genau das und in dieser Rolle und deswegen, glaube ich, brauchst du eben auch Männer, die das kommunizieren. So und da eine Projektion Und trotzdem müssen wir Männer dann da aufpassen, dass wir nicht zu viel Raum eingeben. Und dass wir immer Credits geben zu denen, die diese Arbeit schon jahrelang gemacht haben. Weil ich konnte natürlich nur so, ich kann nur so sprechen heute hier, weil ganz viele diese Arbeit schon gemacht haben. Und ich mich, dafür werde ich jetzt noch abgefeiert. Mhm. Ja? Für die Arbeit, die eigentlich Feministinnen gemacht haben, für die Arbeit, die Mamas gemacht haben, die sie in Papas eingeprügelt haben und so weiter, werde ich jetzt abgefeiert, was ich für ein Woker-Typ bin? What the fuck? Das kann es halt auch nicht sein, sondern du musst halt das da Demut am Dings und dann Credits geben an die, die die Arbeit gemacht haben.
Aber es ist ja auch so, umso wichtiger, dass nicht nur die Frauen aufstehen und für sich sprechen, sondern eben auch die Männer.
Absolut.
Und so, das supporten.
Sie dürfen nur dann in diesem Diskurs und in dieser Ebene, weißt du,
nicht mehr abgefeiert werden, genau, als die Frauen dazu.
Also es war so bei mir der Moment, wo ich bei OMR auf der Bühne saß und zur Vereinbarkeit und bla bla bla. Und da habe ich es natürlich auch adressiert, dass eigentlich meine Frau hätte hier sitzen müssen. Und trotzdem wurde ich halt eingeladen, weil ich halt Biba damals gegründet habe, weil ich halt deutlich mehr Reichweite habe wie sie etc. Und so. Aber all das hat ja auch Gründe, warum ich damals Viva Con Aqua gründen konnte und so machen konnte. Ich meine, ich saß 36 Stunden auf dem Klo auf der Reeperbahn mit runtergezogener Hose, das konnte eine Frau damals wahrscheinlich nicht so machen wie ich. Ich habe jedes Tabu gebrochen wahrscheinlich, die es in allen Business-Kontexten gibt. Das hätte sich eine Frau wahrscheinlich so nicht erlauben lassen können. Und all das muss man einfach mitdenken und so. Wenn du dann nämlich sonst dich zu lapidar dann irgendwo abfeiern lässt, dann ist es einfach, dann denkst du wiederum marginalisierte Gruppierungen überhaupt nicht mit, die nicht am Tisch sitzen.
Ja.
So, die nicht eingeladen werden.
Und würde in dem Ratgeber auch was dazu stehen, wie es ist, als Paar zusammenzuarbeiten? Oder würdest du gar nicht so sagen, dass ihr zusammenarbeitet, weil es dann doch inhaltlich getrennt ist?
Nee, wir arbeiten schon zusammen und wir haben auch gesagt, wir machen dieses Jahr eine Familienaufstellung.
Ja.
Eine psychologische, weil das triggert schon ganz klar, weil natürlich, ich habe Viva Con Aqua und Milan Togeli mit aufgebaut. Milan Togeli war mein Baby, ich habe im Sekundentakt da jede Entscheidung getroffen und jetzt muss ich jede Entscheidung 5-mal gegenchecken mit Ansprechpartnerinnen und so weiter. Das heißt, ich muss mein eigenes Ego runterfahren auf der einen Seite, ich muss aber auch vor allem die Reflexion an den Start bringen und die Struktur und hey, können wir das so und so machen, vergesse ich da irgendwas mitzudenken, dies, das. Das ist halt nicht meine Arbeitsweise, so.
Ja.
Sondern eher kam ich natürlich von anderen. Das heißt, diese eine Ebene gibt es. Ich will... Das ist auf jeden Fall, was ich machen will. Ich will ein Fotokunst, whatever-Projekt schon lange machen, aber das mache ich irgendwann, über Menschen, die zusammenarbeiten, als Paar.
Aha.
Weil ich finde, das ganz besondere Dynamics hat, ganz besondere Herausforderungen, ganz besondere Geschenke und Bedürfnisse mit sich bringt und so weiter. Und da gibt es weltweit krasseste Vorbilderinnen und so und Pärchen, die das machen und das würde ich gerne machen, so von irgendwelchen Biologinnen zu NASA zu whatever, weil das gibt's wirklich in allen Genres. Das gibt's auch im Fußball, wo dann der eine die andere managt oder.
Ja, interessant.
Oder in Musik, wo der eine Produzent ist, die andere Musikerin oder.
Ja.
Also Produzent ist auch Musiker, aber ihr wisst, was ich meine. Und so, und das würde ich sehr, sehr gerne machen, weil das, finde ich, hat eine ganz eigene Kraft nochmal.
Mm.
Und ist aber auch, also muss man auch sagen, hat super viele Vorteile, hat aber halt auch super viele Nachteile, wie alles im Leben.
Warst du in Elternzeit eigentlich?
Ja, aber ganz kurz. So, wir wollten jetzt eigentlich mal einen längeren Break machen, sowas wie Sabbatical, 3 Monate mal raus, weil ich auch in 17 Jahren Viva kaum Pause gedrückt habe.
Mm. Also. Wenn ihr jetzt schon, also erstes Kind ist 5.
5,5. Ja.
5,5. Das heißt, Schule steht bald an. Gibt es da so Überlegungen, was irgendwie anders zu machen als?
Auf jeden Fall Schule 1 Jahr später. Das ist der Luxus des Kann-Kinds, weil ich gar keinen Bock habe, die in das System zu pressen.
Ja.
Und ich weiß auch, das wird ihr nicht, die ist eher so gepolt wie ich. Also ich will es nicht framen, aber ich muss dann vielleicht mal irgend so einen Test machen mit ihr. Einfach nur, dass sie das auch weiß und da vielleicht, weißt du, bei mir war es halt einfach sehr, sehr lange, wurde mir gesagt, ey, du bist ein Freak, du bist dies, du passt nicht da rein, whatever und so. Und mittlerweile sehe ich das halt auch vor allem als ein Geschenk, dass ich so bin, wie ich bin. Da mit ADHS natürlich einfach 37 Tabs habe, aber auch in dem Podcast konnte ich jetzt 5 Gedanken haben, die jetzt gar nichts mit den Hörerinnen oder dir zu tun hat, sondern einfach, wo ich nachher weiß, was ich machen will oder oder eine Idee hatte und so weiter. Und das haben bestimmt andere auch und so. Aber das bringt halt auch natürlich Stress mit. Das bringt auch so. Und wenn du dann nicht weißt, dass das auch cool ist, so, sondern das immer von außen auch gerne so ein Stempel drauf und abgedrückt wird und so. Deswegen würde ich das gern für meine Tochter anders hinkriegen. Und ja, ich will sie einfach so wenig wie möglich in dieses Schulsystem
passen.
Bin einfach kein Fan davon.
Haben Sie schon Alternativen im Kopf?
Nö, ich finde, es gibt keine so richtig geile.
Zumindest nicht in Deutschland, ne?
Gibt es international geile.
Green School oder so?
Weiß ich auch nicht. Glaube ich auch sehr Hippie-Quatsch und sehr privilegiert.
Ja, das also ist nicht so alles privilegiert, was wir auswählen können.
Ah, ja, ja, absolut. Aber da fängt es bei mir schon an. So, weißt du, wenn es zu privilegiert ist, dann wächst sie in so einer Bubble auf.
Ja.
Aus Influencer, Diplomatin und whatever Kids und so. Und das ist auch sowas, wo ich denke, so, wow. Ich finde es schon auch geil, wenn sie Real Talk hat, wenn sie auch andere Themen mitkriegt und so weiter. Und nicht alles ist so, sondern es gibt halt auch Hartz IV oder andere Herausforderungen oder whatever.
Ja, man muss sie auch wappnen, ne? Man kann sie jetzt nicht nur
in Watte patten.
Ja. Ja. Ich habe gesehen, dass du auf die Uhr geguckt hast.
Ja, ich hatte so das Gefühl, dass
ja, jetzt, ist okay. Ich würde es deswegen an dieser Stelle ein bisschen
abspielen.
Ja? Ein zugegebenermaßen etwas abruptes Ende, aber liegt einfach daran, dass Micha mal was essen musste und Kids Abholdienst hatte. Es fehlt also noch der kleine Abschluss mit den Playground-Fragen. Die haben wir natürlich auch noch aufgenommen und ihr bekommt sie nächste Woche auf die Ohren. Jeden Freitag und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, eure Nora.